Ihr Lieben, manche Bibeltexte sind wirklich schwierig. In der Bibelstunde hatten wir jetzt in Apostelgeschichte 5 die Geschichte von Hananias und Sapphira. Also wenn ihr mal was Schwieriges lesen wollt, Apostelgeschichte 5. Das Buch Josua ist aber auch nicht ganz ohne. Da war auch manches Mal, wo wir uns so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen haben. Also es gibt schwierige, schwierige Bibelstellen. Es gibt aber auch wunderschöne, herrliche Bibelstellen. Wahrscheinlich fallen euch eine ganze Menge ein. Was ist eine richtig schöne Bibelstelle? Sprecht doch mal kurz mit den Leuten rechts und links von euch. Was ist mal eine richtig schöne Bibelstelle? Mal eine richtig schöne Bibelstelle. Was fällt euch ein? Falls euch was einfällt. Ganz kurz nur. Ich möchte mit euch heute einen ganz besonders schönen Bibeltext anschauen. Ich finde, es ist einer der schönsten Bibeltexte im ganzen Neuen Testament. Und ich freue mich richtig, dass der heute offizieller Predigttext ist. Ich glaube, das war sogar einer der ersten Bibelverse, die ich wirklich auswendig konnte. Und das ist der sogenannte Heilandsruf. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ist ja auch der Wochenspruch, wir haben ihn eingangs schon gehört. Matthäus 11, 28. Das sind, vielleicht kennt ihr dieses Bild und wisst, wo das ist. Bei uns vorne in der Kirche, wenn man reinkommt, sofort rechts, das ist das alte Altarbild, der alte Altaraufsatz. Und Jesus breitet seine Hände aus und unten steht in etwas schwieriger Schrift geschrieben, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und wir hatten vor 2 Wochen die Frauenhilfe aus Bockhorst bei unserer Frauenhilfe und haben uns die Kirche angeguckt und dann standen wir oder saßen auch vor diesem Bild. Und dann habe ich nochmal wieder kurz gesagt, warum ich das so schön finde. Und ich finde, das ist ein toller Gedanke. Alle, die in die Kirche reinkommen, gehen an diesem Bild vorbei. Manche gucken gar nicht hin, aber es sind so unterschiedliche Menschen. Junge, alte Menschen, die sich Sorgen machen, vielleicht über den nächsten Arzttermin nachdenken. Junge Leute, Schüler, die denken, ach, wie ist die Mathearbeit? Leute, die mit zerbrochenem Herzen reinkommen. Leute, die tief traurig sind, Leute, die aber auch ganz fröhlich sind, vielleicht gerade vom Einkaufen kommen, in der offenen Kirche drin sind. Ganz unterschiedliche Menschen und alle gehen sie an ihm vorbei. Und er breitet seine Arme aus und sagt, komm zu mir, ich will dich erquicken, ich will deine Lasten tragen, ich will dir was schenken, komm doch zu mir. Und das ist für mich der Kern des christlichen Glaubens. Ich kann zu Jesus kommen, in seine Arme laufen und mich von ihm umarmen lassen und lieben lassen und dann erleichtert und fröhlich meine Straße ziehen. Und das ist auch das Ziel, was ich mir von jedem Gottesdienst wünsche, dass das heute geschieht, dass ihr spürt, wie Jesus euch umarmt und wie ihr dann gestärkt und fröhlich eure Straße ziehen könnt. Schauen wir uns mal den ganzen Text an im Zusammenhang. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr, so bitten wir dich, dass du jetzt durch diese Worte zu uns redest und unsere Herzen öffnest, sodass wir dich reden hören. Amen. 3 Schritte durch diese schönen Worte. Erstens, Jesus blickt auf den Vater. Zweitens, Jesus lädt ein, kommt. Und drittens, Jesus fordert auf, nehmt. Jesus blickt auf den Vater, Jesus lädt ein, kommt und Jesus fordert auf, nehmt. Schritt Nummer 1. Jesus blickt auf den Vater. Der Anfang ist ein bisschen kompliziert. Ne? Jesus sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Also hier leuchtet ein ganz inniges Verhältnis von Jesus und seinem Vater hervor. Ich preise dich, Vater. Ja, Vater, alles, niemand kennt dich als nur ich, wir beide kennen uns. Also es leuchtet etwas von der Dreieinigkeit. Wir haben ja gerade Sonntag Trinitatis, den Sonntag der Dreieinigkeit, vor 2 Wochen gehabt. Und das hier merkt man, wie Menschen damals darauf gekommen sind, sich so etwas wie eine Dreieinigkeit überhaupt auszudenken. Das steht ja nicht direkt in der Bibel. Jesus und der Vater sind so eins, dass sie im Grunde nicht wirklich zwei sein können, aber sie sind doch zwei und eins, eine ganz enge Verbindung. Jesus preist den Vater. Wofür eigentlich? Ich preise dich, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Das ist ein ganz zentraler Gedanke in der Bibel im Neuen Testament. Gott zeigt sich nicht vor allem den Weisen und Angesehenen vor dieser Welt, sondern irgendwie den Schwachen und Ausgegrenzten. Das waren damals einfache Menschen, Fischer. Jesus ist zu Fischern gewesen, hat sie in die Nachfolge gerufen, aber ist zu Kranken gegangen, Belasteten, Frauen, Kindern, Sklaven. Wir wissen, dass in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte das Christentum besonders bei Frauen und bei Sklaven sehr angesehen war, weil sie in der Gesellschaft keinen wirklichen Wert hatten, aber in der Gemeinde wurden sie mit einem ganz hohen Wert bedacht. Gott hat ein Herz für die, die am Rande sind, für die, die schwächer sind, für die, die nicht so viel gelten. Und das wird in dem, was Jesus tut, deutlich. So die ganze Mission von Jesus bürstet eigentlich unser normales Denken gegen den Strich. Ich meine, es geht bei der Geburt los. Das ist ja was, man denken wir immer wieder drüber nach. Es ist ja verrückt, dass der Sohn Gottes in einer popeligen Krippe zur Welt kommt. Eigentlich müsste doch der König der Könige in einem Palast mit Gold und Silber und die ganzen Honorationen und es müssten Gesandte kommen und ihn beschenken. Und aber es ist einfach ein Stall am Ende der Welt, irgendwo im Nirgendwo und die Leute, die kommen, sind Hirten. Das ist verrückt. Wir haben uns schon so dran gewöhnt, aber es zeigt, dass Gott ein Herz für das Einfache hat. Und Jesus hat ja genauso gewirkt. Wir kennen ja die Geschichten. Jesus ist zu denen gegangen, die außen waren, zu den ausgegrenzten, Kranken. Und besonders wird es dann bei seinem Tod auch deutlich. Gott, der Sohn Gottes, stirbt diesen schrecklichen Verbrechertod am Kreuz. Und das bringt menschliche Vernunft, ich glaube bis heute, im Grunde noch zur Weißglut. Das darf nicht sein. Das kann man nicht denken. Paulus spitzt das im 1. Korintherbrief zu und sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Kraft Gottes. Das Wort vom Kreuz kann man eigentlich nicht verstehen. Es eckt immer an. Es ist unvernünftig. Paulus führt dann noch weiter aus und sagt, denn in der Heiligen Schrift steht, ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt, aber die Welt hat ihn nicht in ihrer Weisheit erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Das ist echt ein spannender Gedanke. Kann es sein, dass die, die weise sind, angesehen, klug, intelligent, die es zu was gebracht haben, dass die nicht immer, aber von der Tendenz her selbstzufrieden sind und sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin ein cooler Typ, ich habe es zu was gebracht, ich bin schlau. Oder ich bin begabt, ich bin wunderbar, ich habe echt was geschafft. Die sind stolz, ein bisschen, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben würden auf ihre eigene Leistung. Und sie brauchen Gott im Grunde gar nicht. Und deshalb hat Gott sich entschieden zu sagen, ich zeige euch mal, dass ihr mit eurer Weisheit letztlich nicht weiterkommt. Er macht die Weisheit zunichte und rettet durch eine unsinnige Botschaft für die irgendwie, die eher ausgeschlossenen, eher etwas einfacheren, eher schwächere Leute offen sind. Ich meine, das ist eine Tendenz. Jesus ist auch zu den Angesehenen und zu den Reichen gegangen. Auch in der Urgemeinde ist von einer Geschäftsfrau die Rede. Es gibt Ausnahmen, auch heute. Aber wenn man so die Tendenz anguckt, wie viele Ratsmitglieder sitzen hier aus dem Stadtrat von Halle? Wo sind Geschäftsleute? Es gibt welche, hier und da, ja. Aber oft sind es eher die einfachen Leute, die Jesus nachfolgen. Deshalb. Und Jesus ist von der Idee ganz begeistert. Ich preise dich, Vater. Die Idee ist wunderbar. Wie verrückt ist das, dass du das so machst? Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Wer Erfolg hat und angesehen ist, wer weise und klug ist, der denkt schnell, ich bin toll. Und Gottes Wirken hat dort keinen Platz. Und Gott wendet sich dann den Armen zu, weil die Armen häufiger wissen, ich schaffe es alleine nicht. Ich brauche Gott, ich schaffe es nicht. Und es ist ja auch im Grunde so, wir schaffen es nicht. Immer wieder kommen wir an Grenzen. Immer wieder. Die letzte Grenze, der Tod, macht es am deutlichsten. Im ersten Petrusbrief heißt es, ist auch dieser bekannte Satz, Gott widersteht den Hochmütigen, die sich selbst überheben, sich selbst für toll halten. Aber den Demütigen, die die Schwäche zugeben und wissen, dass sie nicht alles schaffen, denen gibt er Gnade. Und ich muss denken, könnte sein, dass das so ein bisschen auch die Weltsituation, auch unserer Kirche so ist. Könnte es sein, dass die westliche Welt, wo eine reiche und satte und intelligente und starke Kirche war, irgendwie Gott vielleicht so ein bisschen an den Rand gedrängt hat, weil sie dachten, wir sind so toll. Und irgendwie Gott sagt, na gut, dann halt nicht. Und er wendet sich ab und die Kirchen zerfallen in der westlichen Welt. Im Sturzflug. Und wo gehen die Kirchen bergauf? Wo ist Leben? Wo wächst die Kirche? Ja, auf der südlichen Halbkugel. Bei den Armen und Elenden. Könnte sein, dass das erklärt, weil dort Menschen auch ganz einfach und schwach sagen, Herr, wir brauchen dich. Gott hat ein Herz für Schwache. Und Jesus ist begeistert von dieser Idee. Und es ist auch eine kleine Mahnung an uns, dass wir nicht zu viel von auf uns selber halten, sondern dass wir demütig sagen, Herr, ich brauche dich. Das war der erste Gedanke, der Blick auf den Vater. Zweiter, jetzt lädt Jesus ein und ruft, kommt. Jesus blickt erst auf den Vater und dann ist es so, als ob er den Blick senkt und auf die Leute guckt, die da vor ihm sitzen oder vor ihm stehen. Und er guckt sie an und er weiß, was jeder einzelne von ihnen auf dem Herzen hat. Bauern, Fischer, Handwerker, Mütter, Väter, Kinder, Großmütter. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder hat seine Last. Und ich meine, obwohl technisch gesehen wir in einer ganz anderen Sphäre heute sind, 2000 Jahre später, ich glaube, die Sorgen sind immer relativ ähnlich. Sorge um Krankheit, man macht sich Gedanken, wie wird das alles werden? Man hat Streit in der Familie, am Arbeitsplatz, Konflikte. Man hat Sorgen, macht sich Sorgen um die Enkelkinder oder die eigenen Kinder oder um Partner oder um die Eltern. Man ist irgendwie mit sich unzufrieden. Ach, wie sehe ich aus? Oder ich schaffe das nicht. Oder wie wird das werden? Werde ich es gut machen? Warum bin ich nicht mutiger, schöner, schlauer, stärker? Jeder hat ein Päckchen zu tragen. Ich weiß nicht, was euch heute bedrückt, aber ich glaube, jeder von uns ist heute Morgen aufgestanden und trägt so eine Last mit sich rum. Und Jesus sieht das. Und er sieht es und dann sagt er, komm doch zu mir. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Komm, ich nehme dir dein Päckchen ab und ich schenke dir meinen Frieden. Das ist Christsein. Christsein heißt, ich laufe Jesus in die Arme und lasse mich umarmen. Und lasse es zu, dass er mein Paket trägt. Und ich sage, Herr, nimm meine Last, ich schaff's alleine nicht. Christsein ist nicht, ich sitze da und weiß, dass Jesus da steht und ruft. Sondern Christsein heißt, ich stehe auf und laufe ihm in die Arme. Und deshalb, die spannende Frage ist, sitzt du noch oder läufst du schon? Es gibt viele, die sitzen und die wissen ja, Jesus läuft da rum und er sagt auch tolle Dinge. Aber sie laufen ihm nicht in die Arme. Und dann wird Christsein nämlich manchmal eine mühevolle, anstrengende Sache. Ach ja, ich muss mein Päckchen selber tragen. Ach ja, wie. Aber ich gebe mein Päckchen gar nicht ab. Christsein heißt, ich stehe auf aus meinem Sofa und ich laufe in die Arme und ich lasse mich von ihm umarmen und sage, Jesus, nimm meine Last. Und er sagt, ich erquicke dich. Ich schenke dir Ruhe und Fülle. Erquicken ist ja so ein uraltes Wort, nutzt man heute gar nicht mehr, aber ich finde es eigentlich schön. Erquicken, im Griechischen steht hier ein Wort, das beinhaltet das Wort Pause. Pause machen, neue Kraft tanken. Stellt euch vor, ihr seid auf einer langen Wanderung und oh, die Zunge hängt euch schon hier unten und dann ist da so ein kleiner Gebirgsquellbach und dann macht ihr Pause und trinkt frisches Wasser. Und neue Kraft durchströmt euren Leib und dann könnt ihr wieder weitergehen auf den Gipfel. Oder jetzt ist ja gerade Fußball-WM, ich weiß nicht, wer so Spiele guckt, Schottland hat gewonnen heute Nacht. Ja? Und bei der Fußball-WM gibt es ja jetzt immer so Pausen. Pro Halbzeit nur eine Trinkpause. Und ich meine, das ist genau der gleiche Sinn. Man ist, spielt, oh, ist anstrengend und dann trinkt man was und auf einmal durchströmt eine wieder neue Kraft. Und hier geht es um eine Pause, um neue Kraft für die Seele, dass die Seele wieder erfüllt wird, mit Kraft und Saft zur Ruhe kommen kann. Es gibt so viel Stress und Hektik, so viel Sorgen und Burnout in unserer Welt. Cori hat das am Anfang ja erwähnt. Wie wäre das, wenn wir so einen Ort hätten, wo wir Pause machen könnten, wo wir zur Ruhe kommen könnten? Stellt euch vor, ihr hättet einen Ort, wo ihr hingehen könnt und sagt, da werde ich erfrischt. Und dann geht es wieder weiter. Und Jesus sagt, ich bin dieser Ort. Komm zu mir. Ich erfrische dich. Ich gebe dir Kraft. Ich nehme dein Päckchen und gebe dir die Kraft, die du brauchst. Wie geht das praktisch? Ach ja, ich meine, das haben wir schon häufig gesagt. Ne? Bei mir ist es so, ich stehe morgens auf, das ist jetzt einfach nur so ein Bild, also nicht mein Büro. Ich stehe morgens auf und ich setze mich in den Sessel in meinem Büro und dann strömen tausend Gedanken und Sorgen auf mich ein. Und es ist so, das kennt ihr alle, der Stress und die Sorge packen einem wie so eine kalte Hand. Wie wirst du das schaffen? Wie wird das alles werden? Es wird schlimm. Und ich nehme mir ein paar Minuten Zeit für die Begegnung mit Jesus. Ich schließe die Augen, rede mit ihm, höre, was er sagt und laufe, in Gedanken mache ich das. Ich stehe auf vom Sofa und laufe in seine Arme. Und spüre, wie er da ist. Ich schlage die Bibel auf, ich lese ein bisschen in der Bibel, einen kleinen Abschnitt und versuche einzutauchen in seine Gedanken, dass er alles überblickt. Dass er sagt, fürchte dich nicht, ich kümmere mich um dich, ich bin der gute Hirte, mach dir keine Sorgen, ich bin doch da, ich bin stärker als der Tod, ich bin stärker als das Böse, ich bin stärker als alles. Ich nehme deine Last. Und in dieser kleinen Moment der Stille, viele machen das am Anfang des Tages, ich glaube, es ist auch das Beste am Anfang des Tages. Es gibt auch Leute, die machen das am Ende. Werde ich erquickt, komme ich zur Ruhe und kann anders an die Herausforderungen des Alltags gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen lernen, diesen Weg zu gehen. Sitzt du schon oder sitzt du noch oder läufst du schon? Aufstehen und zu Jesus laufen. Und das ist etwas, das kann man jetzt am Anfang des Tages in dem Sessel machen, aber man kann es auch zwischendrin, auf der Arbeitsstelle, in einem kleinen Moment, ich gehe auf Toilette, schließe die Augen, Herr, du bist da, umarme mich, ich schaff's alleine nicht. Und ich nehme wahr, dass er da ist. Und ich höre auf ihn, fokussiere mich auf ihn. Oder wenn man einen kurzen Weg zur Arbeit oder bei der roten Ampel im Auto. Also immer wieder merken, er ist da. Die Kirchenglocken hatten eigentlich oder haben eigentlich diesen Inhalt, dass ich daran erinnert werde. Bing, 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 bing. Er ist da. Du bist gar nicht alleine mit deiner Kraft und deinen Sorgen. Lasst uns das lernen. Aufstehen und zu Jesus laufen. Das ist Christsein. Und noch ein kurzer letzter Gedanke. Jesus ruft, lädt ein, kommt und jetzt sagt er, nehmt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier muss man verstehen, was mit dem alten Wort Joch gemeint gemeint ist. Das ist heute nicht mehr so gebräuchlich. Die Menschen damals wussten das alle. Bei einem Joch, Jochbalken, das ist ein Ding aus der Landwirtschaft, was man eben hier zur Feldarbeit brauchte. Da wurde so ein Jochbalken, wurde den Ochsen vorgespannt und damit haben die dann den Pflug gezogen. Das ist quasi so eine Art Nutztiergeschirr. Und das ist eigentlich eine Last, aber es dient auch dazu, den richtigen Weg zu finden und es dient, was zu ziehen. Und das wird jetzt in der Bibel auch bildlich benutzt für Lasten. Zum Beispiel heißt es Gott im dritten Buch Mose, denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ihr nicht ihre Knechte bleibt und habe euer Joch der Knechtschaft zerbrochen. Also Joch als ein Bild für eine Last, als ein Bild für etwas, tja, was es unfrei macht. Und jetzt ist ganz interessant, dass im ersten Jahrhundert Joch auch meint die Lehre der Rabbiner. Das heißt, eine Art und Weise, wie ich die Schrift verstehe. Und jetzt gab es unterschiedliche Rabbiner, unterschiedliche Auslegungen und es gab strengere Joche, und ein leichteres Joch. Und Jesus sagt also jetzt hier, kommt zu mir und es bleibt nicht nur bei der Umarmung. Das ist toll, aber das ist nicht das Letzte, sondern er lässt uns dann los und sagt so, und jetzt nimm auf dich mein Joch, jetzt leb in meiner Lehre, jetzt lerne dein Leben von mir gestalten zu lassen. Folg mir, schau auf mich. Und das ist wichtig. Es geht um Aufstehen und sich umarmen lassen, aber das ist nicht der Endpunkt. Es geht nicht nur um gutes Gefühl im Christsein, sondern es geht dann darum, dass ich mein Leben von Jesus verändern lasse. Lernt von mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer Jesus nachfolgt, gibt ein Stück seine Freiheit ab, weil er nämlich quasi dann ein Joch trägt. Aber dieses Joch ist etwas Leichtes und etwas Schönes. Manche denken, ja, aber jetzt gebe ich meine Freiheit ab. Ihr Lieben, wir sind sowieso nicht frei. Jeder, wir sind so geschaffen, dass wir immer irgendwas nachfolgen. Wir folgen immer anderen Menschen, Ideen, Ruhm, Geld, Sex. Irgendwas folgen wir immer nach. Irgendwas haben wir immer, was wir anstreben und wonach wir alles ausrichten. Haben wir immer. Könnt euch ja mal prüfen, was folgt ihr nach? Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, mein Joch ist wirklich leicht. Meine Lehre, meine Führung erfüllt dich. Und das ist der Unterschied zu allen anderen Dingen. Alle anderen Dinge erfüllen uns nicht wirklich. Aber Jesus Lehre, Jesu Joch, seine Lehre ist wirklich etwas, was Erfüllendes ist, was wir Ruhe finden für eure Seelen. Denn das finden wir in keinen anderen Dingen. Also, sitzt du noch oder läufst du schon? Und lässt du dich dann von Jesus verändern? Und ich glaube, das ist was, was wir uns immer wieder neu fragen müssen. An welcher Stelle stehe ich eigentlich gerade? Und die Einladung, die Jesus jetzt heute hier ausspricht, ist die, komm zu Jesus, lass dich erstmal befreien und dann verändern. Wir hören jetzt ein kleines Lied, komm zu Jesus und vielleicht ist das so der Moment, wo du im Gebet sagst, Herr, wo du im Gebet so aufstehst und in die Arme von Jesus läufst und er kennt dich und er hat dich lieb und er nimmt dir deine Lasten ab. Das ist ein unfassbar schöner Moment, wenn man das erleben kann. Wir hören und sehen das Lied, komm zu Jesus.